Leute, da ist wieder Pittis Podcast wieder am Start. Der Pitti ist wieder da, heute mal wieder allein, seit ganz langer Zeit mal wieder allein. Und heute ganz reine Musiksendung, nämlich, ihr hört es im Hintergrund, Akustikgitarren werden das heute bestimmen, die gute Stunde lang. Es geht um die Akustik-Songs und hier im Hintergrund wunderbar von Genesis. Wird man nie vermuten, dass das ein Song von Genesis ist. Horizons aus dem wunderbaren Album Foxtrot. Schön, gell? Also Genesis, die man ja für diesen Bombast Progressive Rock kennt, dann später für große Hits mit Phil Collins und so, die haben also am Anfang ihrer Karriere eher ein bisschen akustische Sachen auch gemacht. Und das ist wohl das ja reduzierteste Stück überhaupt, das sie gemacht haben. Der Steve Hackett, der dann auch relativ bald schon wieder ausgestiegen ist aus der Band, der aber immer noch mit den alten Sachen von Genesis auf Tour geht und praktisch so dessen Mission ist, die alten Peter Gabriel Sounds und Alben hochleben zu lassen und dafür ganz groß gelobt wird. Der hat diesen Song geschrieben, Horizons, und er ist auf der Platte Foxtrot, auf der zweiten Seite, da gibt es eigentlich nur diese zwei Stücke, nämlich das kurze Instrumentalstück und dann, wie ich finde, das größte Werk von Genesis jemals, ein ungefähr, ich glaube, 23 Minuten langes Ding in meiner Top 100 Liste, weit vorne, Supper's Ready, so, ja, so, wie soll ich sagen, keine Ahnung, eine Suite oder wie man sowas nennen mag, auch ein 5, 6, 7 teiliges Lied, das einfach irre ist mit einem ganz tollen Konzept und so weiter und eben vorgelagert vor dieses volle monumentale Werk, das kleine, leise, schöne Stückchen Horizons vom Album Foxtrot. Ja, wie immer könnt ihr euch natürlich die Liste anklicken, die ich in den Shownotes verlinke. Und heute sind wirklich nur Akustiknummern dabei. Es wird nicht ganz hinhauen, dass die also wirklich nur mit einer Akustikgitarre begleitet werden. Das nächste Stück, bei dem ist es fast so, da ist eine Akustikgitarre und eine Rassel nur noch dabei. Sonst waren manchmal sind ein paar Streicher mit dabei. Und aber insgesamt geht es schon darum, dass es rein akustische Nummern sind und fast alle sind auch mit der akustischen Gitarre hier begleitet. Also insofern, das, was manche Leute Unplugged nennen, aber ich habe mir gedacht, ich mache auch irgendwann wirklich ein Unplugged Special, wo man dann mal vergleichen kann, was der, ja, der gestöpselte Song, der elektrifizierte Song und der Unplugged Song, was die gemeinsam und haben und welche Unterschiede da sind. Also das mache ich auch noch, aber heute sind eben nur die reinen Akustikstücke dran. Also es ging los mit Genesis Horizons und jetzt kommt ja wieder mal die größte Band aller Zeiten, nämlich die Beatles, und die haben gar nicht so viel akustische Stücke. Ich habe aber mir zwei ausgesucht, nämlich eins von Paul McCartney und eins von John Lennon. Der John Lennon hat die ersten paar Jahre nur Love Songs, Liebeslieder gemacht. Auch der ist mehr oder weniger ein Liebeslied, aber es ist schon ein bisschen unterschiedlich, das Ganze. Es ist vom Soundtrack zum Film Help, und auf dem ist logischerweise der Titelsong Help auch drauf, und Help ist wirklich nicht nur, das heißt nicht nur Hilfe, sondern es war tatsächlich so ein Hilfeschrei von John Lennon, der gemerkt hat, boah, so geht's nicht mehr weiter, der Erfolg wird immer mehr, die Leute, er wird entpersonalisiert praktisch, ja, er ist nur noch diese Popstar-Figur, dem alle Mädels und Menschen hinterherlaufen, und fühlt sich aber trotzdem irgendwie einsam, deswegen dieser Song Help, das ist sein erster Nicht-Liebessong. Und der nächste, der jetzt hier kommt, ist auch nur vordergründig ein Liebessong, er heißt You've Got to Hide Your Love Away. Und wir hören erst einmal rein und dann erzähle ich euch ein bisschen was zu diesem wunderschönen Lied.
Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere.
Da ist die Rassel oder der Schellenkranz oder das Tambourin.
I can see them laugh at me and I hear them say.
Ja, du musst deine Liebe verbergen und es hat offensichtlich ein bisschen was mit dem Manager, mit dem damaligen Manager der Beatles, nämlich mit Brian Epstein zu tun. Der Brian Epstein war ein ganz erfolgreicher Verkäufer in Liverpool, der hatte den größten Musikladen in Liverpool und hat Platten verkauft und Instrumente und alles mögliche und irgendwann ist ein Typ gekommen und hat gesagt, hey, habt ihr was von diesen Beatles, die haben irgendwas in Hamburg eine Single aufgenommen, My Bonnie is Over the Ocean. Und der Brian Epstein hat gesagt, nee, das haben wir nicht, aber der Kunde hat gesagt, hey, pass mal auf, die schaust du mal an, im Cavern Club um die Ecke, tatsächlich, das ist so, vielleicht so, keine Ahnung, 200-300 Meter weg von diesem riesen Musikhaus war der ganz berühmte Cavern Club und dann ist der Brian Epstein da mal hingegangen, hat sich diese Typen angeschaut und der Brian Epstein war schwul. Und ist da runtergegangen in den Cavern Club und hat sich sofort unsterblich in diesen einen coolen Typen von den Beatles verliebt, nämlich in den John Lennon. Es war ihm dann klar, dass er irgendwie die Typen managen möchte. Und es war schon so, dass er diese Zuneigung dem John Lennon gegenüber immer mal auch geäußert hat. Und es gibt sogar das Gerücht, also eins ist jedenfalls klar, die haben mal miteinander Urlaub gemacht und es gibt sogar das Gerücht, dass die so eine mini kurze Beziehung hatten, die zwei. Keine Ahnung, ein Biograf schreibt es jedenfalls. Ist eigentlich auch im Prinzip relativ wurscht. Aber es war so ein Puzzlestein, ja, dass dieser Brian Epstein wahnsinnig engagiert war, ein super Geschäftsmann war und dadurch auch die Karriere der Beatles auf Vordermann gebracht hat und denen geholfen hat. Und der Song hier, You've Got to Hide Your Love Away, du musst deine Liebe verbergen, hat natürlich auch was damit zu tun, dass dieser Typ nie offen schwul sein durfte. Ja, das war natürlich hier Jahr 1965, da war das immer noch sehr tabu oder relativ tabu. Es gab irgendwann mal ja so ein Halbskandal, da ist der Brian Epstein, der dann auch drogenabhängig war, der ist dann irgendwie mal aufgewacht in einem Hotelzimmer und irgend so ein Typ war neben ihm gelegen und es hat dann irgendein Reporter rausgefunden und dann mussten die ganz viel dafür tun, dass das nicht publik wird und so weiter. Und leider ist der Brian Epstein auch gar nicht alt geworden, er ist nämlich dann im Jahr 1967 auch gestorben, ja, Drogenmissbrauch und was weiß ich alles. Ja, eine ganz tragische Geschichte, die auch, das sagen viele, dann dazu geführt hat, dass die Beatles so nicht mehr weitermachen konnten und sich dann selber irgendwie gemanagt haben und dann auch noch so einen ganz skrupellosen Geschäftsmann, nämlich Alan Klein, sich geholt haben und das war so irgendwie der Anfang vom Ende. Also es sagen viele, sagen wir mal, künstlerisch war es sicherlich noch sehr gut, aber so im Hintergrund war mit dem Tod von Brian Epstein auch klar, dass es nicht mehr lang gehen wird. Ja, und so über diesen Typen hat der John Lennon diesen Song geschrieben. Es gibt auch so Dokumentationen, dass der John Lennon irgendwie, dass ihm der Brian Epstein immer auch so ein bisschen leid getan hat für das, was er wollte und nie so richtig gekriegt hat. Also ob die Sache mit dieser Beziehung stimmt oder nicht. Ja, wie gesagt, eigentlich vollkommen egal. Ja, das ist die Geschichte zu You've Got to Hide Your Love Away und natürlich hier mit der wunderbaren akustischen Gitarre von John Lennon. Ein toller Song. Und das ist für mich so der John Lennon-Akustiksong. Und es gibt auch noch den Paul McCartney-Akustiksong, der auch wunderbar ist, aber den habe ich schon im Paul McCartney-Special gespielt, nämlich Blackbird. Ein grandioser, wunderschöner Song. Und die ganz tolle Beyoncé hat auf dem Album Cowboy Carter, das letztes Jahr rauskam und das mit einem Grammy nominiert wurde zum Album des Jahres, hat dieses Lied gecovert und deswegen werde ich euch die Coverversion davon spielen, die die Originalinstrumentierung dabei hat, aber die, sagen wir mal, was sie mit ihrer Stimme macht und auch mit so ein paar Harmoniegesangsstimmen noch dazu, ist auch ganz klasse. Deswegen Blackbird in der Version von Beyoncé.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. These sunken eyes and learn to see.
Learn to see
all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird.
Ja, und jetzt kommen, was dann so häufig ist bei der akustischen Gitarre, noch ein bisschen die Streicher im Hintergrund dazu. Ich glaube aber trotzdem, dass die Gitarre original die vom Paul McCartney ist. Ich finde es eine ganz, ganz schöne Version dieses sowieso schon ganz, ganz schönen Songs. Das muss man natürlich sagen. Heute ist schon viel ruhig, schön, so, naja, ich will nicht sagen kuschelrockig, aber in die Richtung kann es schon auch gehen. Ne? Ja, toller Song, Blackbird von Paul McCartney und hier von der Beyoncé. Ganz schön intoniert auch und gut gemacht. Und ich denke auch, ich glaube, ich habe das auch im Jahresrockblick gesagt, für mich ist das auch das Album des Jahres gewesen. Das ist wirklich, das ist so vielschichtig, da ist so viel Verschiedenes drauf. Und dann ist natürlich das auch ein Wahnsinnsstatement, dass eine Afroamerikanerin Country-Songs teilweise jedenfalls da aufnimmt, Jolene und so, fand auch nicht jeder in den Vereinigten Staaten gut, glaube ich, und gerade sowas ist natürlich auch eine tolle Sache, aber abgesehen von dem Statement sind es einfach tolle Songs, die da drauf sind. Also sehr schön, Blackbird von Beyoncé, original von den Beatles auf dem weißen Album. Und weil wir bei der großen Band der 60er sind, kommt natürlich die andere Band, die in den 60ern hochkam, die ihren ersten Hit mit einem Beatles-Song hatten, die aber tatsächlich immer noch am Start sind, sich irgendwie auf die Bühne tragen lassen, da ein bisschen rumkrakeln noch und rumklampfen und dann wieder abhauen müssen. Das sind die Rolling Stones, die, von denen ich natürlich auch schon oft gesagt habe, die hätten schon lange irgendwie aufhören sollen und das finde ich auch immer noch. Aber natürlich haben auch die Stones schon richtig gute Songs gemacht und einer der schönsten Akustiksongs von den Rolling Stones ist natürlich Wild Horses, von dem vielleicht schon auch mit schönsten Album oder größten Album, rockigsten Album, das sie gemacht haben, nämlich von Sticky Fingers. Auf jeden Fall hat Sticky Fingers das coolste Cover, glaube ich, das die Stones hier gemacht haben. Andy Warhol hat die künstlerische Leitung davon gehabt. Es ist dieses berühmte Cover mit der Jeanshose, ja, wo man so praktisch den eine männliche einen männlichen Unterkörper sieht und hier die Jeans, und die ist ganz gut ausgefüllt, sagen wir es mal so. Und es gibt die limitierte Version dieser LP, wo tatsächlich ein Reißverschluss dabei ist. Das hat man allerdings wieder sein lassen, deswegen ist die auch limitiert, weil dieser Reißverschluss, der hat natürlich dazu geführt, dass andere Platten dabei Schaden genommen haben. Deswegen hat man den Reißverschluss nicht nur aus Kostengründen, sondern auch aus Schadensgründen oder so dann weggelassen, und dann war es eben nur noch dieses Cover mit der schwarzen Jeans und dem Schriftzug von den Rolling Stones drauf. Auf jeden Fall ist es ein wunderbarer Song und er heißt Wild Horses. Also wirklich einer der schönsten Songs von den Stones.
Now you decided to show me the same.
Ja. Geschrieben. Von geschrieben von Mick Jagger und Keith Richards, ganz groß in ganz vielen Listen, in 1969 aufgenommen während einer dreitägigen Session in den Muscle Shoals Sound Studios in Alabama. Und da ist der Mick Taylor auch mit drauf als Gitarrist, der ja als Wunderkind galt, als einer der ganz großen Gitarristen. Aber der ist trotzdem nicht lang bei den Stones geblieben. Ich glaube, der hat auch so persönlichkeitsmäßig nicht so richtig dazu gepasst. Und deswegen hat man auch den Mick Taylor oder haben die sich irgendwann wieder getrennt von ihm. Aber der Song ist natürlich trotzdem also wirklich ganz, ganz spitze. Und das muss man auch sagen, also wenn der Richards und der Jagger den Song geschrieben haben, solche Leute wie jetzt der Mick Taylor, die haben irgendwie eine neue Dimension in die Songs von den Stones gebracht, und deswegen ist es schon toll. Ja, also die akustische Gitarre. Das musste ich natürlich auch mal ein bisschen nachschauen. Was sind denn so die besten akustischen Gitarren, die es gibt? Und da gibt es natürlich verschiedene Marken. Und ich habe mal so ein bisschen rumgegoogelt, und dann schaue ich hier so bei dem Großhandel, Musikgroßhandel, der hier irgendwo im Fränkischen, in Oberfranken bei Bamberg, Burg Ebrach, da unterwegs ist. Ich muss ja jetzt keine Werbung machen, aber es ist ja dann doch das größte Musikhaus, das es irgendwie zumindest in Deutschland, glaube sogar in Europa gibt. Und die haben eine akustische Gitarre, die sage und schreibe 369.000 Euro kostet. Ja, das ist die Martin Guitar D300. Also die ist natürlich voll mit Applikationen, mit Edelsteinen, mit einem Knochensattel, mit Griffbretteinlagen, Mahagoni, Ebenholz. Das ist ja sogar mittlerweile normal, aber trotzdem, also die ist extrem toll verziert und alles, was da drauf ist, die schaut da fast ein bisschen eichfreakig aus irgendwie. Aber es ist irgendwie so ein ganz tolles Unikat-Ding und es ist irgendwie eine Hommage an das reiche Erbe von Martin Guitar. Und tatsächlich, wer sich das Ding neu kaufen will, muss fast 400.000 Euro da klar machen. Lieferbar in mehreren Monaten. Naja, das dauert ja ein bisschen. Aber trotzdem, ja, also wenn ihr Bock habt, ihr euch eine richtig tolle Akustikgitarre zu kaufen, dann kauft ihr die hier für 369.000 Euro. Aber das muss man jetzt auch sagen, es gibt also wirklich, gerade bei solchen Großhändlern gibt es Gitarren, die kriegst du da schon für ab einem Huni oder so und dann kommt ja auch was raus dabei und da kommt natürlich dieses typische hier Lagerfeuer-Sound und Feeling auf und so. Insofern ist es doch schön. Und dann machen wir doch gleich noch so einen Song, der zu diesem Lagerfeuer-Feeling-Sound und so weiter passt. Der auch lustig, wenn man das eingibt, das Sound of Silence. Da ist es mittlerweile so, dass dann nicht mehr Simon & Garfunkel als erstes genannt werden, sondern natürlich Disturbed mit dieser Version, die ich ja zeitlang schon gut gefunden habe, leider viel zu oft gehört habe und dann sagen muss, ja, geht so irgendwie. Ja, mittlerweile kann ich es eigentlich kaum noch hören. Ja, und dafür ist die alte Version von Simon & Garfunkel zeitloser, deswegen hören wir da mal rein, die Akustikversion von The Sound of Silence.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp.
Sehr lustig, in einem Interview mit dem Playboy 1984 beschrieb Paul Simon, dass er auf die Zeile gekommen sei, Hello Darkness, my old friend, weil er schon als Teenager häufig ins Badezimmer ging, um dort im Dunkeln Gitarre zu spielen. Also das... Oh. Weißt du, wenn jemand Gitarre spielt und gerne mal in verschiedene Orte geht und ein bisschen abseitig sein will, aber das so, also, das hört sich für mich so an, als ob er hier am Klo Gitarre gespielt hätte. Ja. Aber er sagt natürlich auch, ich bin oft ins Badezimmer gegangen, denn es war gefliest und dadurch ein wenig ein Hallraum. Ich habe den Wasserhahn aufgedreht, damit das Wasser lief. Ich mag dieses Geräusch, es ist sehr beruhigend für mich. Und ich habe gespielt im Dunkeln, Hello Darkness, my old friend, I've come to talk with you again.
Silence like a cancer grows, hear my words that I might teach you, take my arms that I might. But my words, like silent raindrops fell, and echoed the well.
Ja, Ja, das war natürlich hier die 60er, das war die große Zeit, in der es losging, dass diese Akustik-Künstler aufkamen. Also wenn ich jetzt vorhin die Beatles hatte, die Stones, das war ja schon 70er, aber trotzdem hier Simon & Garfunkel und natürlich der nächste auch Bob Dylan, die so ein bisschen den Folk gemacht haben, so als Gegenpol zur Rockmusik, und dann meistens waren es irgendwelche Protestsongs, und das war natürlich auch gut, das konnte man alles irgendwie nachspielen. Das waren meistens nicht so wahnsinnig komplexe Songs, aber welche, die man sofort mitsingen konnte, und das sind ja immer noch Klassiker, ja, also deswegen haben ja Disturbed auch den Song aufgenommen, weil offensichtlich, ja, weil er halt einfach zeitlos, weiß ich nicht, aber weil er ein Song ist, der einfach so eine starke Melodie hat, dass der auch im Metal-Kontext irgendwie funktioniert, und das ist natürlich schon cool. Ja. Und genauso war es natürlich auch bei den Bob Dylan-Sachen. Ja. Der Bob Dylan, auch da gibt es ja ein Special von mir, der ja am Anfang nur mit seiner akustischen Gitarre ein paar Songs da aufgenommen hat, und die Leute fanden es alle ganz toll, und er war die Stimme einer Protestgeneration, die er nicht sein wollte, und deswegen hat er das dann auch geändert, aber trotzdem an sich sind es trotzdem ganz, ganz tolle, wichtige, für die Kulturgeschichte der Vereinigten Staaten, glaube ich, ganz wichtige Songs, und deswegen muss der natürlich auch damit in der Reihe sein. Und wenn ich vorhin den John Lennon gespielt habe, oder bei den Beatles, You've Got to Hide Your Love Away, das ist natürlich vollkommen von Bob Dylan beeinflusst. Die hatten alle, waren die Riesenfans von Bob Dylan mit seinen Messages, mit seinen Songs, mit seinen ganz reduzierten Dingen. Die haben den ganz toll gefunden und irgendwie versucht zu imitieren, und er war aber trotzdem hier der Ursprung des Ganzen. Ja, und jetzt bloß ganz kurz, damit man es mal anspielt, hier einer seiner allerwichtigsten Songs ist natürlich The Times They Are A-Changing.
Come gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. 'Cause the loser now will be later to win, for the times they are a-changing.
The loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Und natürlich müssen sich die Zeiten ändern. Darum ging es dem Bob Dylan auch in der Zeit. Und ja, trotzdem ist es leider wahnsinnig aktuell. Natürlich müssen sich die Zeiten jetzt auch wieder ändern. Ja, mit all dem, was gerade so los ist, was in welche Richtung sich manche Staaten und viele Staaten bewegen gerade, was für Riesenpotenzial an Diskriminierung, an der Bereitschaft auch starke Führungspersönlichkeiten immer mehr an die Macht kommen zu lassen oder so. Das sind alles furchtbare Auswüchse, die im Moment da weltweit irgendwie um sich greifen. Und deswegen wäre es vielleicht gar nicht schlecht, wenn es mal wieder so ein Protestsänger in welcher Form auch immer, oder Sängerin natürlich genauso, gäbe, die sowas wie ein Sprachrohr ist für die Leute. Ja, man sagt hier, da kann ich mich voll damit identifizieren, und das braucht es als Gegenpol und was für Musik das auch immer sein mag. Ja, also natürlich brauchst du mit sowas wie Bob Dylan mit einer akustischen Gitarre nicht unbedingt noch kommen, aber egal was es sein mag, sowas wäre mal wieder wichtig, ja, dass es ein paar Leute gäbe, die ganz dezidiert ihre Meinung vertreten und auch die Meinung von vielen irgendwie vertreten, die eben sagen, ja genau, das sind Songs, die wir miteinander singen und die eine Rolle spielen. Also insofern wär das nicht schlecht, ja, oder wir greifen wieder zurück auf die alten Dinge von Bob Dylan und anderen und von Paul Simon war nicht so politisch wie jetzt der Dylan. Ja. Die nächste ist politisch auch gewesen, lebt noch, ist aber schwer krank, hatte einen Schlaganfall und hat immer noch damit zu kämpfen und gilt aber wirklich als ganz große Frau der Musikgeschichte überhaupt, und zwar ist es Joni Mitchell. Und bei Joni Mitchell muss ich ehrlich sagen, bin ich auch nie so richtig gekommen mit der Musik. Also der Song ist jetzt natürlich ganz, ganz toll und das ist wahrscheinlich ihr bekanntester überhaupt und das ist auch der wahnsinnig viel gecovert und auch gesampelt wurde von Janet Jackson zum Beispiel und dann von Counting Crows wurde direkt gecovert von Amy Grant und auch der Bob Dylan selber hat den Song gecovert und so und das Tolle an dem Song ist, das ist auch so eine Art Protestsong, aber das ist in den, sagen wir mal, Ende 60er, Anfang 70er auch schon so ein Umweltsong gewesen, so ist es jedenfalls entstanden, sie war irgendwie, sie kommt aus Kanada und sie war irgendwie auf Hawaii und hat gesehen, wie wunderschön es dort ist und schaut aus dem Hotelfenster raus und sieht dann irgendwie in dieser wunderbaren Landschaft einen riesen Betonparkplatz. Und es hat sie so aufgeregt, dass sie darüber einen Song geschrieben hat. Ja, they paved paradise and put up a parking lot. Ja, also die haben das Paradies irgendwie betoniert und haben da einfach einen Parkplatz drauf gebaut. Und darüber singt die einen Song. Ja, und you don't know what you've got till it's gone. Du weißt nicht, was du hast, wenn es dann weg ist oder so. Ja, also das ist toll gemacht und deswegen ist es auch ja, einer der ganz wichtigen Songs. Joni Mitchell, Big Yellow Taxi.
They paved paradise, put up a parking lot with a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum, and they charged the people a dollar and a half just to see them. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Ooh, ooh, hey, farmer, put away the DDT now. Give me spots on apples, or leave me the birds and the bees. Please, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone.
Ja, wunderbar. Farmer, put away your DDT. Ja, auch das, ja, also hör auf, das DTT zu verbrauchen und da den Pflanzen zu schaden und so. Und das alles in so einen schönen Popsong verpackt, irgendwie auch mit dieser Umwelt. Message, die es vielleicht, sagen wir mal, in der Zeit 1970, die da noch nicht so dringend war, wie sie vielleicht jetzt sein mag oder so. Deswegen hier Joni Mitchell, schon sehr, sehr cool, muss man sagen. Und was jetzt, deswegen passt es gut. Der nächste Song ist einer, den der Johnny Cash in seiner Show, der hatte ja tatsächlich eine Fernsehshow 1969, mit der Joni Mitchell zusammen auch gesungen hat. Das möchte ich jetzt euch nicht vorspielen, diese Version, sondern ich spiele euch jetzt eine Version vor von Long Black Veil von seinen American Recordings. Ich glaube, das habe ich hier in dem Podcast schon ein paar Mal erwähnt, dass der Johnny Cash eben am Ende seines Lebens glücklicherweise für ihn und auch für den Produzenten Rick Rubin eben diesen kennengelernt hat und dass der Rick Rubin gesagt hat, wir müssen jetzt, wo man schon merkt, der Johnny Cash wird wahrscheinlich nicht mehr so lange da sein, wir müssen jetzt nochmal so richtig tolle Sachen rausbringen. Und Rick Rubin ist nun mal dafür berühmt, dass er aus den Künstlern wirklich das Optimale irgendwie rausholt. Und gerade diese Alben, die der Johnny Cash da gemacht hat, zusammen mit dem Rick Rubin, die sind so extrem reduziert auf das Akustische, dass die natürlich auch zu diesem Special super passen. Und trotzdem, das muss man ja auch sagen, es gibt einen Haufen so Akustik-Songs, bei denen man sagen muss, boah, sie sind eigentlich eher lahm und langweilig. Und die große Kunst ist, aus so einem einfachen akustischen Dingen, meistens mit relativ wenigen Melodiekomplexitäten und Akkordfolgen oder so, was rauszuholen, was die Leute irgendwie packt und wo sie sagen, ja, das haut mich um irgendwie. Und das hat der Rick Rubin zusammen mit dem Johnny Cash schon geschafft. Ja, also gerade diese American Recordings Alben, das sind, ich glaube, 6 sind es, die sind alle wirklich saugut. Also es gab dann nochmal so eine Zusammenstellung von den besten Aufnahmen davon, und da habe ich mal so ein CD-Package da irgendwie gekauft, das auch ganz toll gemacht ist und in so einem schwarzen Schuber drin ist, wo da schönes Heftchen mit dabei ist, wo man drin rumlesen kann und so. Und das ist einfach wunderbar, und das ist alles so ein bisschen kurz nach dem Tod von Johnny Cash dann erschienen. Also wunderbar. Und dieser Song, der hat mich schon immer fasziniert von Johnny Cash, und zwar ist es der Long Black Veil. Der Song ist nicht von Johnny Cash selber. Johnny Cash hat so viele Songs gar nicht selber geschrieben. Sind schon einige und einige gute. Natürlich ist der Ring of Fire wahrscheinlich der bekannteste, den er selber komponiert hat. Aber der hier kommt aus dem Jahr 1959 von Danny Gill und Mary John Wilkin. Aber der Johnny Cash hat die ultimative Version gemacht, schon in den 60ern, aber die jetzt aus der, sag mal, Ende der 90er, die finde ich trotzdem am besten. Long Black Veil, Johnny Cash.
10 years ago, on a cold dark night, someone was killed 'neath the town hall lights. There were few at the scene, but they all agreed that the slayer who ran looked a lot like me. Now she walks these hills in a long black veil. She visits my grave when the night winds wave. Nobody knows, nobody sees, nobody knows but me. The scaffold was high and eternity near. She stood in a crowd, shed not a tear. But sometimes at night, when the cold wind moans in a long black veil, she cries o'er my bones. She walks these hills.
Ja, vielleicht muss man das kurz erklären. The Long Black Veil ist der lange schwarze Schleier. Sie trauert um den Mann, der zu Tode verurteilt wurde und exekutiert wurde. Und tatsächlich wird das Lied aus der Perspektive dieses ermordeten Menschen gesungen. Und seine Frau, seine Geliebte, die läuft eben da darum mit diesem Schleier. Wunderbar.
If you were somewhere else, then you won't have to die. I spoke not a word.
Ja, Johnny Cash mit seiner wunderbaren Stimme, mit dieser ganz reduzierten Version und mit der eindrucksvollen Performance da auch immer. Also das ist wirklich ganz toll. Also deswegen war das mir eben schon auch ein Anliegen, hier diese akustischen Songs mal ein bisschen zu bringen. Ich weiß, das ist jetzt alles ein bisschen älter. Es wird auch noch ganz aktuell heute, aber da kommt es halt alles her und da daran haben sich die Leute, glaube ich, auch orientiert, die immer noch akustische Songs zwischenrein machen. So, und jetzt kommen wir, bevor es dann tatsächlich ein bisschen moderner wird, noch zu einer Band, die vor allem in den 70ern und 80ern wahnsinnig erfolgreich war. Ich habe nachgeschaut, das Album, von dem jetzt zwei Songs kommen, nämlich das Album Rumors, ist das neunt erfolgreichste Album aller Zeiten überhaupt, unglaublich oft verkauft, lebt von der Spannung zwischen den Mitgliedern auch dieser Band und deswegen heute auch mal Achtung Rätselfrage. Ich habe, glaube ich, schon relativ viel erzählt irgendwie über Fleetwood Mac. Es ist einfach eine faszinierende Band, allein auch wegen dieser Konstellation, die immer so ein bisschen schwierig war. Ja, das Interessante war trotzdem, dass die aus dieser schwierigen Konstellation auch irgendwie Kunst geschaffen haben und das irgendwie verarbeitet haben und dass es irgendwie die Leute fasziniert hat. Und das muss man einfach sagen, es sind halt wunderbare Stimmen und Musiker in dieser Band dabei. Deswegen, wie gesagt, Achtung, heute Rätselfrage. Und also nicht nur von Rumors, ja. Also das eine ist vom Album Fleetwood Mac zuvor und das andere ist von Rumors eben, spiele ich euch jetzt mal zwei Songs, zwei Akustik-Songs. Der eine ist gesungen und komponiert von Stevie Nicks und der andere ist gesungen und komponiert von Lindsey Buckingham. Und die beiden waren ja ein Paar und genau das Problem war ja auch, dass die sich getrennt haben und man hat so immer noch das Gefühl, die leben ja beide noch, dass es immer noch so eine Art Hassliebe ist. Ja, also wenn der Lindsey Buckingham über Stevie Nicks gefragt wird, dann kann er nicht ruhig darauf antworten und umgekehrt ist es auch so. Also so richtig ihren Frieden mit dem Ende der Beziehung konnten sie nicht machen, obwohl das schon in den 70ern so war, dass sie sich getrennt haben. Also nach wie vor interessant. Deswegen fangen wir mal an mit dem Song von Lindsey Buckingham und der heißt Never Going Back Again. Also das ist schon mal toll, ja. Also toller Song, der Lindsey Buckingham, ich weiß nicht, seine Stimme ist mir so ein bisschen zu hoch, die klingt mir so ein bisschen, weiß nicht, da fehlt mir so ein bisschen was, aber es ist eine tolle, ich habe das schon oft gesehen, wie der das dann auch live spielt und so, ganz tolle Geschichte auf der akustischen Gitarre auch und an sich ja auch wirklich ein ganz, ganz schöner Song, wobei ich sagen muss, dass natürlich diese Stevie Nicks Sachen noch mal 100-mal eindrucksvoller sind, weil die einfach von dieser unglaublichen Stimme von dieser Frau leben. Ja, also niemand, wirklich niemand auf der Welt klingt wie Stevie Nicks. Ich glaube, ja, neben Rhiannon, der vielleicht der beste Song, den sie gemacht hat, ist der schon auch ganz toll und der heißt Landslide.
Took my love and took it down. I climbed a mountain and I turned around. I saw my reflection in snow-covered hills till the landslide brought me down.
I saw my reflection in the snow-covered hills. Ja, die sieht also wirklich ihren Schatten auf den Bergen, da wo sie wandert gerade. Landslide heißt Erdrutsch.
Through the changing ocean tides, can I handle the seasons of my
kommt noch ein bisschen vom Lindsey Buckingham eine kleine elektrische Gitarre mit dazu, die so ein kleines Solo noch spielt. Ja. Also das ist wirklich ein wunderbarer Song, ganz schön von Stevie Nicks eben. Selber komponierte sie ursprünglich auch auf dem Album Lindsey oder Buckingham Nicks rausbringen wollte, nämlich auf dem zweiten. Das ist ja auch eine interessante Geschichte. Fleetwood Mac sind ursprünglich eine britische Band gewesen. Es war eine Blues-Rock-Band. Ja? Auf einer Amerika-Tour haben die sich irgendwie zerstritten und es sind manche irgendwie nicht mehr, wollten nicht mehr dabei sein auf dieser, bei dieser Formation. Und dann haben die in Amerika dieses Pärchen Buckingham und Nicks mit dazu genommen. Und dann plötzlich wurde aus dieser Blues-Rock-Band, die eigentlich nur in England erfolgreich war, wurde eine international mega Band draus, ja, weil die einfach in eine ganz andere Richtung, nämlich in eine komplette kompatible Pop-Richtung gegangen sind und unfassbar gute Hits geschrieben haben. Ja. Und also sowas gibt es eigentlich relativ selten. Ich habe vorhin von Genesis gesprochen. Ja, klar, da gab es die Phase mit dem Peter Gabriel, das war noch ein wenig progressiver. Und dann ging es noch weiter mit dem Phil Collins, als der dann zum Sänger wurde. Der war ja schon lange dabei. Und dann haben die irgendwann auch mal Hits geschrieben. Aber es ist so, das hört sich alles irgendwie wie Genesis trotz allem an. Ja, aber Fleetwood Mac in der ersten Phase und Fleetwood Mac in der zweiten Phase mit Stevie Nicks und dem Buckingham, das sind wie zwei komplett verschiedene Bands, obwohl der Rest ja noch mit bestanden hat und so. Also es ist echt interessant und dann wurde es eben diese Größe, die nach wie vor genannt wird, genauso bei diesem Album Rumors, wo man immer noch sagt, das ist schwer zu toppen, dieses Album. Das ist es auch. Es ist wirklich ganz toll. Also deswegen, wenn ihr mal Zeit habt oder so, dann hört euch doch mal dieses ganze Album an. Natürlich ist da der Riesenhit Don't Stop drauf oder so. Den hat man vielleicht ein bisschen zu oft gehört. Der ist ein bisschen durchgenudelt irgendwie. Aber der Rest, echt super. Wirklich ganz, ganz toll. Ja. Deswegen Fleetwood Mac. Rätselfrage. So, jetzt ein bisschen moderner, jetzt gehen wir zumindest schon mal in die 80er und dann später in die 90er, was akustische Songs angeht. Und jetzt komme ich aber mal zu zwei Live-Versionen. Ich habe ja gesagt, also ich werde nicht auf die Unplugged-Schiene gehen, aber ich komme jetzt zum Song von Queen. Und Queen waren jetzt auch nicht gerade berühmt dafür, so eine richtige Akustikband zu sein, aber die haben trotzdem einen Song immer akustisch gespielt auf der Bühne. Und in dieser Version, die ich euch jetzt vorspielen werde, nämlich von Live at Wembley 1986, merkt man halt einfach, dass es so ein Performer wie den Freddie Mercury nie wieder geben wird. Das ist einfach so. Ja, also das merkt man dieser Version schon allein an. Ich habe natürlich Queen leider nie live sehen können. Ich war da einfach noch zu jung, als sie noch gespielt haben. Aber ich habe mal natürlich auch dieses Live-Album Live Killers gekauft, wo ich erstmal so ein bisschen enttäuscht war. Ich dachte, der Freddy, der kommt schon, sagen wir, in die großen Regionen, in die hohen Regionen kommt er gar nicht beim Live-Singen und so. Aber es ist ja auch unfassbar schwer, solche Songs irgendwie live zu singen. Aber trotzdem merkt man, selbst wenn man nie im Publikum gestanden ist, merkt man, was der für eine Ausstrahlung hat, und das merkt man allein durch die Aufnahme. Insofern ist das schon mal toll, und der Song, den liebe ich sowieso schon immer, und zwar ist der von wahrscheinlich schon dem besten Album von Queen, nämlich von A Night at the Opera, und der Song ist Love of My Life, und das ist hier die Akustikversion aus dem Wembley Stadion. Brian May an der akustischen Gitarre und Freddie Mercury singt, und den größten Teil singt eigentlich das Stadionpublikum, und es ist einfach geil.
Love of my life, you've hurt me, you've broken my heart, now you
Also wahnsinnig gut, ganz toll. Man hatte, das habe ich ja immer, als ich diese Live-Version mir angehört habe, nur so eine Ahnung davon gehabt, wie toll Queen-Konzerte gewesen sein müssen. Und boah, das ist natürlich was, ja klar, weil man einfach zu jung war, dann ist es schwierig. Man hat die natürlich nie gesehen, aber ich glaube, dass das einfach irre war, ja, zu der Zeit. Und natürlich haben hoffentlich sehr viele Leute, die diesen Podcast hören, den Film von Queen, über Queen gesehen, Bohemian Rhapsody, wo natürlich das legendäre Live-Aid-Konzert, das sich jetzt zum 40. Mal jährt, und da kann ich mich erinnern, als das wurde ja live übertragen im Fernsehen, und da war ich tatsächlich vor dem Fernseher gesessen und habe mir das angeschaut, und das ist natürlich irre gewesen. Also natürlich, kleiner Fernseher, muss ich jetzt lügen? Nee, der war schon farbig. Auf jeden Fall war er farbig, aber trotzdem, auch da hat man so eine Ahnung davon gehabt, was das für ihre Performance war. Und ich finde auch in dem Film da, in dem Bohemian Rhapsody, kommt es natürlich schon rüber, dass das so ein Meilenstein in der Karriere von Queen war, dieses Live Aid Konzert. Und die Version, die wir jetzt gerade gehört haben von Love of My Life, das sowieso ein super starker Song ist, der in der Studioversion, da ist noch eine Harfe dabei irgendwie, also wirklich auch genauso akustisch, mehr oder weniger. Man muss einfach sagen, dass das einfach saustark ist, ja, und unsterblich auch, das kommt hinzu. Also, wunderbar, Love of My Life, Queen Live at Wembley. Hört euch mal die Studioversion an und hört euch mal die ganze Version hier von diesem grandiosen Song in der Playlist an, die in den Shownotes ist. So, und jetzt habe ich dann doch ein bisschen was nicht ganz so Bekanntes von dem wunderbaren Paul Weller. Auch der taucht immer mal wieder auf bei mir, weil ich sage, das ist einer der ganz großen englischen Performer, Komponisten auch. Und der hat das wunderbare Album Stanley Road gemacht, 1996. Und da ist ein Song drauf, der heißt You Do Something to Me. Und das ist jetzt eine akustische Version live davon.
Something deep inside.
Nochmal zurück auf den Tobias Westphal, der hier vor ein paar Wochen bei mir zum Soundtrack seines Lebens war, und der hat tatsächlich den Paul Weller mal getroffen. In jungen Jahren ist er mit einem Kumpel auf einem Konzert gewesen und hat irgendwie gefragt, ob er den Paul Weller interviewen darf, und der Paul Weller hat nicht professionelle Journalisten zu sich gelassen, sondern einfach hier Leute, die einfach das von sich aus in Eigeninitiative gemacht haben, nicht bei einer großen Zeitung waren, und die sind dann eben bei ihm beim Soundcheck gewesen und auch danach Backstage und haben da mit ihm gesprochen. Das ist natürlich eine tolle Geschichte.
You do something to me.
Also auch in der Studioversion ist es ein wunderschöner Song, der ist nicht ganz akustisch, da ist schon ein bisschen ein Schlagzeug dabei und so, aber es ist wirklich ganz, ganz schön. Paul Weller, You Do Something To Me. Ja, und jetzt kommen zwei Damen. Zwei Ikonen der späten 80er, Anfang 90er, die Musik geprägt haben in dieser Zeit ohne Ende, weil die Leute einfach wahnsinnig fasziniert waren, weil es natürlich auch wirklich wahnsinnig charismatische Personen waren, jedenfalls bei der einen, nämlich bei Sinead O'Connor ist es so, die ist leider schon verstorben, lebt nicht mehr, hat eine ganz schwierige Geschichte ihr Leben lang gehabt, ja, ist missbraucht worden von ihrem Stiefvater, hat schwierige Drogengeschichte gehabt, hat irgendwann das Sorgerecht für ihren Sohn verloren, war die letzten Jahre ihres Lebens eigentlich nur noch in Krankenhäusern, schwer psychisch angeschlagen, körperlich angeschlagen, ist, glaube 56 Jahre alt geworden, hat im Prinzip auch nur ein Album gehabt, das so richtig erfolgreich war, aber das war natürlich auch so ganz toll erfolgreich. Ich möchte mal kurz wie immer ein bisschen Werbung machen für den SWR1 Meilensteine Podcast. Die haben vor ein paar Wochen anlässlich des Jubiläums des Albums I Do Not Want What I Haven't Got von Sinead O'Connor dann einen Podcast dazu gemacht mit Jan Müller von Tokotronic, der auch ein großer Fan dieses Albums ist, und das ist wirklich sehr, sehr hörenswert. Es ist auch sehr emotional, wie die da drüber sprechen, über Sinead O'Connor und über ihren Stellenwert und so. Und die hat auf diesem Album sind nur Haufen ziemlich akustische Songs. Ne? Natürlich ist das bekannteste ist natürlich Nothing Compares to You, ein Song von Prince eigentlich. Der Rest ist aber mehr oder weniger von Sinead O'Connor selber. Und ich habe mal einen ausgesucht, der mir auch sehr, sehr gut gefällt, wo auch so ein bisschen angeklagt wird. Da wurde ein Afro-Brite, ein schwarzer Junge, wurde von Polizisten irgendwie misshandelt, schwer misshandelt, getötet, glaube ich sogar. Und die Sinead O'Connor hat einen Song drüber gemacht, der heißt Black Boys on Mopeds. Ja, also die Polizisten, die töten schwarze Jungen auf Mopeds, und die Margaret Thatcher, der ist es sowieso alles egal. Das war noch die Zeit hier Ende der 80er, wo hier Margaret Thatcher immer noch unterwegs war und wo man gesagt hat, also das ist eine extrem ungerechte Gesellschaft gewesen, und das klagt sie als Irin, die ja gar nicht Englisch war, klagt das an, aber auch das, ihre Stimme ist wirklich auch so eine, vielleicht nicht ganz so wie bei Stevie Nicks, aber trotzdem so eine, die schwer zu kopieren ist, wo man sofort hört, ja, das ist Sinead O'Connor. Deswegen ja auch schon sehr schade und sehr tragisch, wie es mit ihr relativ schnell zu Ende gehen musste. Das muss man leider sagen. Aber sie war bestimmt eine der ganz prägenden Figuren der zumindest der 90er Jahre. Deswegen Black Boys on Mopeds, Sinead O'Connor.
Margaret Thatcher on TV, shocked by the deaths that took place in Beijing. It seems strange that she should be offended. The same orders are given by her. Said this before now. You said I was childish, and you'll say it now. Remember what I told you. If they hated me, they will hate you. England's not the typical land of Madam George and her roses. It's the home of police who kill black boys on mopeds. And I love my boy, and that's why I'm leaving. I don't want him to be aware that there's any such thing as grieving.
Das Schöne und vielleicht auch mit das Tragische an dieser Platte ist, dass die so wahnsinnig ehrlich ist und so wahnsinnig viel von ihr auch preisgibt. Und vielleicht war das auch ein Grund dafür, zumindest sagen die das so in diesem Podcast, dass es dann auch so tragisch mit ihr geendet hat, weil sie wahnsinnig viel auch von ihrer eigenen Geschichte preisgibt. Ja, also hier, sie war gerade relativ junge Mutter und hat auch gesagt, sie möchte nicht, dass ihr Sohn in so einer, dass ihr Sohn überhaupt sowas wie Leid sieht und so. Ja, und dann trotzdem konnte sie irgendwie bei einem der Kinder dann irgendwann gar nicht mehr drauf aufpassen, weil sie es selber nicht mehr geschafft hat, es auf die Reihe zu kriegen und dann das Sorgerecht zu verlieren an einem Kind, weil man selber eben nicht mehr fit genug ist. Das ist natürlich auch hart, aber sie hat immer solche Sachen auch verarbeitet in ihren Songs, und vielleicht war es ein bisschen zu nah auch an ihrer Realität, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall glaube ich auch, dass man so nur singen kann, wenn es wirklich auch ehrlich ist. Ja.
Black boys on no reason, I love my boy, that's why I'm leaving. I don't want him to be aware that there's any such thing as grieving.
Also ganz toll, Black Boys on Mopeds. Vielleicht hat man sie so ein bisschen, ist sie ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil sie eben nur, sagen wir mal, in Deutschland diesen einen großen Hit hatte. Aber das ist das Schöne an so einem Podcaster, und ich hoffe, das ist so ein bisschen bei mir vielleicht auch, dass man dann so diese Sachen mal wieder rauskramt, mal wieder anhört. Was heißt rauskramt? Muss man ja gar nicht die Platte haben, wobei die habe ich tatsächlich schon daheim. Aber dann gibt man es halt irgendwie ein auf seinem Streamingdienst und hört mal wieder so ein Album durch und merkt dann, boah, Alter, das war schon richtig gut und es ist auch wirklich tolle Musik und auch das kannst du natürlich im Jahr 2025 ganz genauso hören. Da brauchst du zwar nicht mehr über Margaret Thatcher nachdenken, aber es gibt so viele Politiker, die in diese Reihe irgendwie passen könnten. Insofern ist das ganz, ganz toll. Sinead O'Connor, Black Boys on Mopeds. Und die andere, die in diese Geschichte so ein bisschen reinpasst, ist natürlich Tracy Chapman, die aber noch lebt, die auch zwar sich so ein bisschen aus dem Musikbusiness zurückgezogen hat, aber trotzdem auch noch ganz viel am Start und wichtig ist. Und die hat natürlich hier Alben gemacht Ende der 80er Jahre, wo man sagt, wow, das haben wir uns alle gekauft. Ja, also dieses Tracy Chapman Album vom aus dem Jahr 1988, das ist ja auch wahnsinnig interessant, über 20 Millionen Mal verkauft, ja, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, im Vereinigten Königreich und in den USA Nummer 1. Das werde ich auch nie vergessen, wie ich das gekauft habe. Ja, ich habe mir das eigentlich nur gekauft, erst einmal wegen des Covers, weil man gesehen hat, das ist irgendwie, da gab es das Kaufhaus bei uns und da waren die LP-Charts und da war immer dieses Ding mit diesem Frauenkopf, ja, offensichtlich einer Afroamerikanerin mit so ein bisschen wuscheligen Haaren und so. Und dann habe ich immer gesehen, das ist davon, ist da irgendwie Platz 1 ein paar Wochen lang. Und da konnte ich nicht immer reinhören, habe ich mir das halt gekauft. Und dann merkt man, das ist ein total reduziertes, akustisches, ja, Talking About a Revolution und so weiter. Album, ganz einfache Songs. Das kann irgendwie jeder, der irgendwie 4, 5 Griffe kann auf der Gitarre, kann da nachspielen und mitspielen und so. Aber das musst halt auch erstmal bringen. Du musst solche Songs schreiben, die einfach immer irgendwie gehen, die jeder irgendwie sofort mitgehen kann. Und das ist toll. Ja, und ich habe mir dann noch das zweite Album, Crossroads, das Jahr drauf noch gekauft. Und dann ging es weiter. Aber da bin ich dann auch irgendwann da raus gewesen. Vielleicht ist das auch so eine Zeitsache gewesen, dass ich da war ich halt irgendwie 17. Da hat es natürlich wunderbar gepasst. Aber ich habe es echt geliebt. Ich habe es rauf und runter gehört und immer wieder mir Gedanken drüber gemacht. Und man hat dann auch teilweise so Dokumentationen gesehen, wo die Tracy Chapman allein auf Riesenkonzerten hier vor 50.000 Leuten allein mit ihrer akustischen Gitarre gespielt hat und die Leute irgendwie bewegt hat mit ihrer Geschichte, mit ihren Songs, die natürlich auch geprägt sind vom Afroamerikanerin sein und Frau sein, die es nicht so einfach hat in der Gesellschaft. Also ganz, ganz tolle und wichtige Musik von Tracy Chapman. Ich habe mir ich denke, das ist schon mein Lieblingssong von ihr rausgesucht. Und zwar ist das der Song Fast Car.
You got a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living.
Ja, das dauert auch so ein bisschen. Hat irgendwie 2, 3 Strophen, dann kommt noch so ein kleiner Refrain, dann kommt da tatsächlich ein bisschen ein Schlagzeug mit rein. Bei vielen Songs ist das gar nicht mit dabei. Ja, beim nächsten Album Crossroads ist noch ein bisschen mehr instrumentiert. Tolle Songs, einfach tolle Stimme. Merkst irgendwie, wenn du sie schon singen hörst, merkst du, dass das eine wahnsinnig charismatische Frau ist. Und jetzt dann seit Seit 2008 ist nichts mehr rausgekommen von ihr, aber sie ist noch unterwegs. You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Sie ist auch Ehrendoktorin seit 2004. Driving in your car, speed so fast I feel like I was drunk. City lights day out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder and I had a feeling that I belong. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. Ja, Fast Car, Tracy Chapman. Ja, Mensch Leute, irgendwie habe ich wahrscheinlich zu viel gelabert heute oder so, aber... Ich wollte viel, viel, viel mehr spielen. Noch Jack Johnson natürlich wollte ich spielen. Band of Horses sollte noch dran kommen. Neil Young sollte noch dran kommen. Led Zeppelin und so weiter. Aber ihr könnt euch natürlich auch irgendwann die Liste irgendwie anhören und komplett durchgehen. Da sind schon noch ein paar ganz coole Sachen drauf. Es ist natürlich auch wahnsinnig schwer. Ja, gibt natürlich auch... ganz tolle Songs von hier, Rod Stewart, nur mit akustischer Gitarre, wobei ich da auf den Rod Stewart eher zurückkomme, wenn ich dann mal dieses Unplugged Special mache und da so die Vergleiche zwischen den, wie gesagt, elektrifizierten Songs und den akustischen bringe und so, aber das kommt ja dann auch irgendwann später noch. Jetzt kommt mal der vorletzte Song und der vorletzte Song ist jetzt der modernste und der neueste, weil der ist erst 3 Jahre alt und das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte. Und zwar ist es ein Song von Louis Dunford. Und Louis Dunford ist ein Typ, der kommt aus Islington, aus Nord-London. Und der hat einen Song drüber geschrieben, wie geil es ist, aus Nord-London zu kommen. Und schreibt da, erzählt da, im Prinzip kann man sich vorstellen, wie einer einfach durch Nord-London läuft. Ja, da wird über die Typen geredet, da wird über die, die Offies, das sind die praktisch die Spätis in London, ja, diese Läden, wo man noch ein bisschen Dosenbier kriegt und einen Tabak kriegt und so weiter und alles hier. Und es wird auch übers Fußball geredet und man kann sich das genau vorstellen, wie der da durchläuft. Und er liebt alles an Nord-London, bis aufs Wetter halt. Erzählt er alles in diesem breiten Akzent, den die Londoner halt haben. Und irgendwann ist dieses Ding, sind die Leute vom FC Arsenal darauf aufmerksam geworden und haben gemerkt, dass das im Prinzip so eine Ode an den Stadtteil ist, wo Arsenal einfach ist. Und deswegen ist dieser Song zur Hymne vom FC Arsenal London geworden. Und also natürlich abgesehen von hier You Never Walk Alone, scheint mir das eine der schönsten Fußballhymnen jemals zu sein.
As I walk these streets alone, through this borough I call home, upon the barren fields of ivory, neath the stadiums of stone, through the turnstiles at the Angel, see the homeless on the green, from the Cali to the cross, and every shithole in between, past the church, the mosque, the
shithole,
and the offie on the corner, see the brass,
the offie on the corner,
the fool that pretends to be a sauna, watch the bedlam in the bookies, see the winners and the losers, seeking solid from their sorrow in the local battle cruisers, through the madness in the market, weathered faces turn to greet ya. Hello, governor, as your mother, your right, son, be lucky.
Hello, governor.
Double pie and mash and liquor, a couple of rosy Leop chap, or watch retired gangsters bicker every day in Arthur's calf. The little fuckers causing trouble for the causes make you smile. You meet your muckers for a couple, forget your troubles for a while. From the full nil to the Hemi, all the faces are the same, 'cause the manner might be changing, but the people still remain.
London Forever. Ein wunderbar schöner Song, ja, also wenn man sich, wie gesagt, genau vorstellen kann, der Typ in seinem breiten Akzent, läuft er da durch, kommentiert alles, was er da sieht und liebt einfach diesen Stadtteil von London, North London Forever, except for the weather und so. Also es ist wirklich ganz toll. Und dass sowas in so kurzer Zeit tatsächlich zur Hymne eines Fußballstadions oder Fußballfans wird, das liegt natürlich auch dran, dass man so das Gefühl hat, der meint es wirklich ernst, der Kerl. Ja, und er ist natürlich wahnsinnig gerührt, dass er da jetzt mit dabei ist und in der Amazon Doku-Serie All or Nothing Arsenal, kommt es natürlich auch vor, der Song und so. Und das ganz ehrlich, habe ich mir das Album mal angehört, muss aber sagen, dieser Song ist mit Abstand der beste da drauf. Also mir war es dann irgendwann wirklich zu seich, zu tatsächlich, also ein bisschen schlagermäßig, wo ich gesagt habe, nee, ist nicht mein Ding. Aber der Song ist ganz, ganz toll. Deswegen hier Louis Dunford, The Angel, North London Forever. Ja Leute, das war jetzt der vorletzte Song. Was kommt denn vor dem letzten Song? Natürlich die Rätselfrage. Ich bedanke mich erstmal bei denen, die die Rätselfrage beantwortet haben vom letzten Mal. Das letzte Mal war der liebe Christoph Link da und die Rätselfrage zu Talk Talk gestellt und beantwortet haben der Matthias 1, der Manuel, der Axel und der mich. Das ist ja schön, dass es wieder mal ein paar Leute waren. Toll. Es ging um Talk Talk und der einzige Hit in den USA, den die hatten, war It's My Life. Es war nicht Such a Shame. Und das wurde 2003 von No Doubt gecovert und war da, glaube ich, nochmal erfolgreicher. Das war der erste Teil. Zweiter Teil, es ging darum, wann er das letzte Mal irgendwie öffentlich aufgetreten war. Das war irgendwie 2006. Aber den letzten Auftritt überhaupt hatte er 1998 und dann ist er aus der Musikwelt verschwunden. Dann hat man ihn wohl irgendwann 2006 noch einmal gesehen, ehe er dann irgendwie 10, 12 Jahre später gestorben ist. Das war der zweite Teil der Frage. Und der dritte Teil, Talk Talk, haben die EMI, also die Plattenfirma, hat ohne deren Zustimmung ein Remix-Album auf den Markt gebracht und es hat den Mark Hollis so geärgert, dass er erstmal erwirkt hat, dass es wieder vom Markt genommen wurde und dann haben sie eben den Vertrag aufgelöst mit der EMI und sind zu Polydor gegangen. Ja, das ist halt auch so eine unendliche Geschichte bei manchen Bands, dass die einfach riesen Ärger mit diesen Plattenfirmen haben, die natürlich dafür da sind, logischerweise, dass das Zeug verkauft wird irgendwie. Ja, und diese hier, der Zwiespalt, die Lücke, die klafft zwischen Kunst und Kommerz, die ist natürlich immer da irgendwie. So, das war die Frage zu Talk Talk vom letzten Mal. Und jetzt kommt die Frage zu Fleetwood Mac, Rätselfrage. Und zwar hatten Fleetwood Mac eine einzige Nummer 1 in den USA und eine einzige Nummer 1 im Vereinigten Königreich. Bitte nennt diese beiden Nummer 1 Singles. Und das Interessante ist, die eine Single ist aus der alten Phase, von der ich erzählt habe, ohne Buckingham und nix. Und der andere Nummer 1 Hit ist aus der neueren Phase mit Buckingham und nix. Bitte diese zwei Nummer 1 mir nennen. So, das war der erste Teil. Der zweite Teil, 1979 haben sie ein Album aufgenommen, das Album Tusk. Das ist das Nachfolgealbum von Rumors. Und das hat einen Rekord inne, aber nicht, was den Verkauf angeht. Ja, so viel kann ich verraten. Ja, aber es ist ein Rekordalbum. Abgesehen davon, es ist saugut. Wirklich saugut. Kann man ja schon sagen, wurde nicht so wahnsinnig oft verkauft, aber es ist so im Nachhinein in ganz viel so besten Listen mit drin, weil man sagt, boah, das ist brutal. Ja, ist es auch. So, das ist der zweite Teil. Und der dritte Teil, auch schön. 1971 hat ein Gitarrist die Band verlassen, einer der Gitarristen. Wie und warum hat er die Band verlassen? Das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Deswegen schaut doch mal, Ob ihr das findet, hoffe ich jedenfalls. Auf jeden Fall tun es die Resselfüchse. Das wird passieren. Sehr schön. Jetzt kommt der letzte Song. Und was habe ich mir gedacht? Seit 2 Jahren vor 2 Jahren habe ich mein Nils Frebert Special gemacht und ich habe den Nils Frebert interviewen dürfen und habe mit ihm geredet und ich liebe seine Musik wirklich wahnsinnig. Ich finde es ganz toll, was er macht und er ist auch immer noch auf Tour mit diesem Album, das wirklich ganz toll ist, Pseudopoesie und ich hoffe, dass demnächst wieder was von ihm kommt. Ich habe sogar schon gehört, so aus Kreisen aus seiner Bekanntschaft irgendwie, dass er schon wieder irgendwie langsam am Aufnehmen ist und so, was mich natürlich sehr freuen würde. Und ich spiele jetzt einen akustischen Song von Nils Frebert euch als Rausschmeißer, der auch wirklich ganz interessant ist. Stellt euch mal vor, ihr seid in einer Stadt und habt überhaupt keine Ahnung mehr, was ihr machen sollt und weil ihr ja irgendwie verloren seid und einfach rumsteht und überhaupt euch kaum bewegen könnt, bloß noch von links nach rechts schauen könnt und was macht der Nils Frebert? Der kreiert ein Bild dazu, zu diesem Nichtwissen, wie man sich fühlt, was man hier will und was man hier soll und welche Funktion man hat und man nennt oder man fühlt sich wie ein Baukran tatsächlich und deswegen heißt der Song auch so, der Song heißt Baukran und ist von dem, wie gesagt, wunderbaren Songwriter Nils Frebert, Baukran. Nicht hundertprozentig akustisch, weil es ist eine akustische und... Nein, ich lasse es singen.
Und hört den Schritten zu im Treppenhaus auf Linoleum. Fällt einem nichts zu ein, nur aus der Jackentasche der Schlüsselbund auf die Fußmatte. Ich denke mir nur, alles, was mir einfällt, es tritt zu Tage und hinaus in die Welt. Und an der Stelle, wo die Sonne eben war, bleibt ein Punkt, ein heller türkisfarbener mit geschlossenen Augen und flattern in den Arm. Steh ich in der Gegend, alle Lichter an, wie ein Baukran. Das ist nicht zu viel, wenn jeder Atem zählt.
Ich hab's auch schon live gesehen, wie er diesen Song performt hat, ganz, ganz schön.
Verlasse mich darauf. Auf die Suche nach Worten oder Wörtern. Und an der Stelle, wo die Sonne eben war, bleibt ein Punkt, ein heller, türkisfarbener, mit geschlossenen Augen und flattern in den Arm. Steh ich in der Gegend, alle Lichter an, wie ein Baukran.
Alle Lichter an, wie ein Baukran. Ja, wunderbar. Deswegen immer mal wieder Nils Frebert hören, Leute. Ich werde da nicht müde, den immer mal wieder anzupreisen. Natürlich gäbe es auch akustische Songs von den Manic Street Preachers und von all meinen Lieblingsbands, mehr oder weniger. Ich habe auch noch ein bisschen rumgesucht, ob es noch was von Motorhead gibt. Aber das einzig wirklich akustische ist der Whorehouse Blues und den habe ich neulich erst im Rotlicht-Special gespielt, deswegen bleibt es mal weg. Ja, Leute, es hat mir wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch beim Zuhören. Nächstes Mal kommt der Klaus von Stetten zu mir und der ist Arzt und wir machen ein Medizin-Special. Wir machen Songs über Medizin und der kann natürlich so ein bisschen erzählen, was man so als Arzt so alles erlebt. Das wird auch hochinteressant, wieder in 2 Wochen. Leute, bitte bleibt mir gewogen, bitte hört mir weiter zu, bitte beantwortet weiter so fleißig meine Rätselfragen auf pittyspodcast@gmx.de. Bitte gebt mir Feedback und bitte hört weiter gute Musik. elektrifiziert oder akustisch, ist mir wurscht. Hauptsache, sie ist gut. Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.